kurz vor der Predigt, bleibt einfach sitzen. Jesus, danke, dass wir gemeinsam, vor allem gemeinsam mit dir Gottesdienst feiern dürfen. Du hast uns zugesagt, dass dort, wo zwei oder drei in deinem Namen versammelt sind, du mitten unter uns sein wirst. Und was für ein Geschenk ist es, zu wissen, dass der lebendige Gott hier in diesem Raum ist, dass er diesen Gottesdienst gebrauchen möchte, dass du ihn gebrauchen willst, um in unsere Herzen hineinzusprechen, um in unserem Leben etwas zu bewegen, um etwas zu verändern, um uns ja, zu trösten, zu ermutigen, zu erneuern, zu korrigieren, zuzurüsten, neue Wege zu zeigen. Ich wünsche mir, dass du durch deinen Heiligen Geist jetzt die Predigt und den gesamten Gottesdienst nimmst, dass wir heute dann nach Hause gehen und dieses Empfinden hatten, Gott hat in mein Leben hineingesprochen. Amen. Ich möchte euch vorab ganz liebe Grüße von eigentlich der Schwestergemeinde in Wendelstein mitbringen. Wer mich nicht kennt, ich bin dort Gemeindereferent in Teilzeit und ja, jetzt auf unbestimmte Zeit. Mein Vertrag wäre ja eigentlich Ende des Jahres ausgelaufen, aber die Gemeinde hat sich's anders überlegt und hat mich verlängert. Und so darf ich auch in Zukunft der Gemeinde dienen und darf heute hier sein. Ja, mich bewegt so ein bisschen noch den Vortrag, den ich gestern gehört habe. Das war also über YouTube und da ging es um, das hat ein Kirchgänger, sagen wir es mal so, ich weiß nicht, wo er gestanden ist, der zum Islam konvertiert ist und der hat so einen Vortrag gehalten, wie Allah Mohammed vorbereitet hatte. Und ich habe mir gedacht, okay, ist es vielleicht nicht verkehrt, einfach mal zu verstehen, wie die Muslime das so sehen und gerade als Möglichkeit dann auch zu sehen, mit ihnen ins Gespräch zu kommen. Und er war ganz interessant und er hat halt immer davon geschwärmt, was Mohammed an tollen Dingen gesagt hat. Aber eins ist mir ganz stark aufgefallen, das habe ich eben vorhin auch gebetet, weil mich das so bewegt. Er hat nicht von dieser lebendigen Beziehung reden können, die wir zu Jesus haben dürfen. Und das ist dieser große Unterschied und dieses große Geschenk. Wir haben einen lebendigen Gott. Und er hat halt jemanden in der Vergangenheit, der sicher auch interessante und wertvolle Dinge gesagt hat. Aber es ist halt die Tradition, dass man sich auf diese Texte beruft. Deswegen hat der Koran auch diesen eigenartigen Stellenwert. Aber wir haben einen lebendigen Gott, der durch seinen Heiligen Geist in unser Leben hineingreifen will und mit uns Gemeinschaft haben will. Und das ist auch so ein bisschen das, was mich für die Predigt heute auch bewegt. Es ist schwierig, was für einen Titel man der Predigt gibt. Vielleicht passt der Titel, wie kann Jesus ein Herz erreichen? Es geht um unser, um mein Herz, um dein Herz. Aber es geht auch darum, wie wir Menschen von Herzen erreichen oder in ihren Herzen erreichen können. Denn ich glaube, uns allen ist eins klar, wenn wir eine Information bekommen, wenn wir einen Bibelvers bekommen und so weiter und sagen vom Verstand her, oh ja, das ist wichtig. Wir lesen in den Evangelien zum Beispiel irgendwas und stellen fest, ja, das wäre wichtig, das zu machen. Ich weiß nicht, wie es euch in der Situation dann geht, wenn ihr sowas entdeckt. Ist es dann automatisch so, dass man das dann umsetzt und sagt, wow, das mache ich jetzt. Und ab morgen ist es dann alles anders. Wir hören eine Predigt, wir merken, Gott sagt etwas in unser Leben rein, wir verstehen es und sagen, ja, ab morgen bete ich jeden Tag eine Stunde. Das klappt dann ganz gut. Klappt meistens nicht ganz gut. Oder vielleicht seid ihr ja anders, vielleicht seid ihr ja da schon ein Stück weiter als ich. Aber ich merke, dass es oft so ein großer Unterschied ist zwischen dem, dass ich Dinge erkenne, als wichtig auch erkenne, und dass ich sie dann am Ende doch nicht umsetze. Und ich glaube, unser Problem ist oft nicht, dass wir zu wenig Bibelerkenntnis haben und zu wenig Wissen von dem, was Gott eigentlich will. Ich glaube, unser Hauptproblem liegt darin, dass wir es oft zu wenig umsetzen. Dass wir immer wieder beispielsweise an Bibelverse stoßen, wo wir dran denken, Mensch, ja, eigentlich weiß ich das schon, eigentlich ist mir das schon lange bewusst und es wäre gut, das zu verändern, aber es passiert leider nicht. Ähm, die Frage einfach mal an euch. Es gibt ja Bereiche im Leben, wo wir merken, da ist etwas und da kriege ich eine Information und dann setze ich das auch um. Denkt mal an euer Berufsleben zum Beispiel. Da ist es ja ganz oft so, dass zum Beispiel, wenn man einen Job versucht, euch mal in die Situation reinzuversetzen, ihr habt einen neuen Job und dann muss man natürlich neue Gewohnheiten entwickeln und dann tut man das ja auch. Und was motiviert euch dann zum Beispiel, dass ihr im Alltag, im Berufsleben Dinge einfach so umsetzt? Habt ihr da so Ideen oder Gedanken? Gibt es da was, wo ihr sagt, das ist der Punkt für mich, deswegen mache ich das in meinem Alltag oder in meinem Berufsleben? Lob, zum Beispiel, ja.
Ich habe halt immer wieder Mut dazu.
Genau, immer, also Ermutigung dazu, genau, ja.
Wenn es interessant ist.
Genau, wenn es einem wichtig oder interessant ist, genau.
Wenn man was verändern kann.
Ja, genau, wenn man was sieht, ich kann dadurch was bewirken, ja. Zum Beispiel, mir sind noch so ein paar andere Sachen eingefallen. Wir haben meinem Opa damals, das ist Jahrzehnte her, zum 60. Geburtstag oder 65. Geburtstag haben wir ihm einen Aschenbecher geschenkt. Also ganz, ganz teuren, außergewöhnlichen Aschenbecher. Er war Raucher und dann haben wir den gekauft als Familie und dann kommen wir. Und dann haben wir den Aschenbecher da eingepackt in dem Packpapier und stehen da vor ihm. Und dann hat er gesagt, ja, ich habe mir zum Geburtstag ein eigenes Geschenk gemacht, sagt er dann so, bevor er noch unser Geschenk ausgepackt hat. Ich habe zu rauchen aufgehört. Peinlich. Ich weiß gar nicht, ob wir ihn den noch geschenkt haben. Aber er hat uns dann erzählt, er war beim Arzt und der Arzt hat gesagt, oh, da auf der Lunge ist so ein Schatten. Und Herr Haas hieß mein Opa, hat in Gräfenberg gewohnt, also hier um die Ecke. Und wenn Sie nicht zu rauchen aufhören, dann laufen Sie Gefahr, Krebs zu kriegen. Mein Opa hatte 40 Jahre lang immer wieder mal die Motivation zum Rauchen aufzuhören. Aber nach dieser Diagnose hat er aufgehört. Das heißt, er konnte von heute auf morgen aufhören, weil er plötzlich einen zwingenden Grund gesehen hat. Oder überlegt euch mal die Situation, wie das war, als ihr euren Partner kennengelernt habt. Und das ist doch ganz automatisch so, dass wenn wir jemanden kennenlernen, wenn wir uns in jemanden verlieben, dass wir dann auch anfangen, Dinge zu verändern und neue Gewohnheiten entwickeln und andere Gewohnheiten beiseite lassen. Das ist eigentlich ja ganz normal so. Und auch die Beispiele, die ihr gebracht habt, die machen, und da kannst du vielleicht das erste Bild einfach mal zeigen, die zeigen uns eigentlich eines, nämlich, dass es oft nicht reicht, wenn etwas im Kopf als Information da ist, sondern dass es die Kraft haben muss, uns zu bewegen. Dass etwas, ja, dass es in uns etwas auslöst. Und es reicht auch in Bezug auf die Bibel eben nicht, dass etwas unseren Verstand erreicht, sondern es muss unser Herz erreichen. Genau. Es ist so wichtig, dass das, was Jesus uns gelehrt hat, immer mehr Teil unseres Lebens im Alltag wird. Es reicht nicht zu wissen, oh ja, das hat Jesus gesagt und ich weiß, das steht in Matthäus 17, Vers 23 oder wie auch immer. Sondern er wünscht sich, dass das, was er uns beigebracht hat, Teil in unserem Alltagsleben wird. Dass das unser Leben bewegt und dass es uns gelingt, das mehr und mehr umzusetzen, auszuleben. Gott, es ist so wichtig, dass das, was er uns sagt, in unser Herz hineinfällt. Weil es vor allem in unserem Herzen etwas bewirken wird. Ihr kennt diesen Bibelvers, der das so klasse ausdrückt. Diese Predigt von Petrus an Pfingsten, als sie das aber hörten, drang es ihnen durchs Herz und sie sprachen zu Petrus und den anderen Aposteln, was sollen wir tun, ihr Brüder? Ich glaube, wir alle kennen das. Wir kennen das, dass wir mit Menschen über den Glauben reden, dass wir ihnen erklären und aus unserer Sicht wahrscheinlich sogar gut erklären, warum Jesus so wichtig ist, warum sie Jesus brauchen und warum man sich, nennen wir es mal, bekehren muss und wie wertvoll es ist, die Bibel zu haben. Und wir haben wahrscheinlich alle sehr, sehr gute Argumente. Und trotzdem erleben wir es doch ganz oft, dass am Ende des Gesprächs, dass wir das, den Eindruck hatten, das ist irgendwie nicht durchgedrungen. Das ist irgendwie, ja, die Person hat uns zugehört und dann kriegen wir ja ganz oft diesen Satz zu hören, den kennt ihr vielleicht auch, das mag ja für dich ganz schön sein. Für mich ist es nicht so dran. Und das ist oft auch frustrierend, dass wir merken, das, was wir sagen, dringt irgendwie nicht durch. Es dringt irgendwie nicht bis zum Herzen durch. Wir können dem Gegenüber vielleicht klar machen, ich hatte vor einiger Zeit so ein Gespräch mit so einer Frau, die dann so diese Kernfragen gestellt hat, wie kann Gott das Leid zulassen und wie kann das sein und das sein. Und ich konnte alle Fragen so beantworten, dass sie gesagt hat, okay, das verstehe ich jetzt. Aber trotzdem hat sie in ihrem Leben nichts bewirkt. Und irgendwie ist das frustrierend. Und dann denkt man drüber nach und denkt sich, was ist hier passiert oder eben nicht passiert im Vergleich zu dem, was bei Petrus war. Es drang durchs Herz oder eben leider bei uns, es dringt oft nicht durchs Herz. Und ich merke bei mir, vielleicht ist es ja bei euch anders, aber ich merke bei mir, dass ich oft in die Versuchung und Gefahr reinrutsche, dass es mir darum geht, Informationen und Wissen vermitteln zu wollen. So tolle Argumente. Also ich habe auf alles ein Argument, habe ich natürlich nicht, aber manchmal fühlt man sich ja so. Und dann denkt man sich, Mensch, jetzt habe ich doch alles widerlegt, jetzt muss ich doch die Person bekehren. Und dann merkt man irgendwie, es passiert gar nichts. Weil es nicht darum geht, dass im Kopf eines Menschen alle notwendigen Informationen sind, sondern man muss das Herz eines Menschen treffen. Das ist genau das, was wir nämlich bei Jesus sehen. Überlegt euch mal, wie war das denn? Was hat denn zum Beispiel einen Nathanael bewegt am Anfang des Johannesevangeliums? Was hat Nathanael dazu bewegt, dass dieser Mann Jesus nachgefolgt ist? Jesus hat so einen komischen Satz gesagt, ehe Philippus dich rief, habe ich dich unter dem Feigenbaum gesehen. Ich habe bisher noch keine Erklärung gefunden, keinen Kommentar gefunden, der mir diesen Satz schlüssig erklären konnte. Aber wichtig ist, dass wir weiterlesen. Da sehen wir nämlich, dass genau dieser Satz Nathanael ins Herz getroffen hat. Oder denkt an Nikodemus, der mit einer Frage zu Jesus kam, bist du der Messias? Und er wollte mit Jesus darüber diskutieren. Und Jesus sagt zu ihm, du musst von Neuem geboren werden. Und man sieht in dem Text, wie tief das diesen Nikodemus ins Herz trifft. Oder die Samariterin, oder die am Brunnen ist. Und wo Jesus sagt, 5 Männer hast du gehabt. Und der, mit dem du jetzt zusammenlebst, das ist nicht dein Mann. Das hat sie so getroffen. Oder Zachäus. Was hätten wir Zachäus alles gesagt? Oh, du bist ein Sünder und Zöllner und weißt du was? Und du musst das in Ordnung bringen und das in Ordnung bringen. Jesus sagt zu ihm, bei dir muss ich heute zu essen sein. Jesus hat immer wieder eines versucht. Oder nicht versucht, sondern getan. Er hat das Herz des Menschen angesehen und dieses Herz des Menschen bewegt und getroffen. Und das ist oft mein Problem, es ist vielleicht auch dein Problem, dass wir manchmal gar nicht so sehr den Fokus haben, dass wir ja eine Brücke zum Herzen des Menschen sein wollen, sondern dass wir halt einfach versuchen wollen, jemanden zu überzeugen mit Argumenten oder was auch immer. Aber die Bibel macht sehr deutlich, dass das Herz des Menschen einen enormen Stellenwert hat. Über 1000 Mal wird, wenn man die Konkordanz so durchgeht, wird in der Bibel über das Herz gesprochen. Was ist das Herz aus der Sicht der Bibel eigentlich? Wenn wir uns so Gedanken über das Herz machen, dann geht es doch meistens so, dass wir so das Empfinden haben, das Herz ist so das, der zentrale Sitz der Gefühlsebene. So, das Herz ist für Schmerz, emotionalen Schmerz, da für Freude, für Verliebtsein, für also alles, was mit Emotionen zu tun hat, sitzt bei uns im Herz. Und alles, was mit Entscheidungen zu tun hat oder so Weichenstellungen, das sitzt bei uns im Kopf. Das ist so unsere Denke. Die Bibel sieht es ganz anders. Die Bibel sieht es nämlich so, dass das Herz eigentlich die Zentrale für die Lebensentscheidungen ist. Das erklärt dann auch diesen Satz, Gott will dir geben, was du dir von Herzen wünschst. Sagen ja viele, also mir haben auch schon Menschen gesagt, ja, ich habe mich da jetzt in einen verheirateten Mann verliebt und ich wünsche ihn mir von Herzen, Gott will ihn mir geben, also ist es in Ordnung. Ups, ist überhaupt nicht in Ordnung. Gottes Wort ist da sehr klar. Aber wir merken, dass wir so ein bisschen ein falsches Verständnis vom Herzen haben. Das Herz ist die zentrale Schaltstelle für die Entscheidungen des Menschen. So macht es die Bibel eben sehr klar deutlich. Und was man sich, sagt die Bibel, was man sich im Herzen vornimmt, das tut der Mensch dann letzten Endes. Hier wird entschieden, ob ich das umsetze, was Jesus will oder eben nicht. Denn wir sehen ja sehr deutlich, es ist nicht so, dass das, wenn ich mal was verstanden habe oder mal was weiß, automatisch in meinem Leben zur Realität wird und ich da automatisch dann umsetze. Vielleicht das Nächste. In unserem Herzen laufen aber verschiedene Elemente zusammen. Unser Herz ist aus den verschiedensten Bereichen beeindruckt und geprägt. Und das sind alles so Dinge, die unser Herz beeinflussen. Zum Beispiel Informationen, die wir aus unserem Verstand haben. Das ist ganz klar, dass das natürlich auch in unser Herz reinfließt. Unsere Gefühlswelt fließt in unser Herz rein. Aber auch unsere Ängste. Wir tun viele Dinge nicht, weil wir irgendwelche Ängste in uns haben. Menschenfurcht zum Beispiel ist ja so eine Angst. Auf der anderen Seite tun wir viele Dinge, weil wir diese Ängste haben. Auch das sitzt in unserem Herzen und steuert unser Handeln oder Gewohnheiten. Wenn ich ein Langschläfer bin, wenn ich mich daran gewöhnt habe, in der Früh lange zu schlafen, dann ist es eine Riesenherausforderung, früher aufzustehen, um in der Bibel zu lesen. Ist einfach so. Oder eben auch Erfahrungen, die wir gemacht haben und noch vieles andere. Unser Herz wird von ganz vielen Faktoren beeinflusst und geprägt. Und das dürfen wir erstmal wahrnehmen. Aber gleichzeitig zeigt uns das auf, dass unser Herz Veränderung braucht. Weil es eben nicht gut ist, wenn letzten Endes Ängste entscheiden, wie ich mich verhalte, ob ich Dinge, die mir Jesus sagt, umsetze oder nicht. Weil es nicht gut ist, wenn mein Leben von Gewohnheiten bestimmt wird. Oder von Emotionen bestimmt wird. Sondern letzten Endes, wenn mein Leben in der Hand Jesu liegt, dann ist er der Herr. Dann sollte er doch mein Leben bestimmen. Und deswegen schreibt David im Psalm 51 in den Versen, ich glaube, ich habe es auch stehen, 9 bis 13, entsündige mich mit Ysop, und ich werde rein sein, wasche mich und ich werde weißer sein als Schnee, lass mich Fröhlichkeit und Freude hören. So werden die Gebeine jauchzen, die du zerschlagen hast. Verbirg dein Angesicht vor meinen Sünden und tilge alle meine Schuld. Erschaffe mir, Gott, ein reines Herz und erneuere in mir einen festen Geist. Verwirf mich nicht von deinem Angesicht und den Geist deiner Heiligkeit nimm nicht von mir. Es ist dieser Schlüsselgedanke in diesem Text, wo das die Verse davor und die Verse danach eigentlich den Fokus drauf richten. Erschaffe mir, Gott, ein reines Herz. Gott möchte dein Herz verändern. Und je mehr er es verändern kann, desto mehr kann er auch in deinem Leben etwas bewirken und durch dein Leben etwas bewirken. Vielleicht hast du heute Nachmittag einfach mal Zeit, so ein bisschen auf dein Herz zu hören, mal reinzusehen, mal zu beten. Herr, zeig mir mal, was alles in meinem Herzen drin sitzt. Da können beispielsweise auch so Dinge drin sitzen wie Neid, Stolz, Bitterkeit, Habsucht und was da auch immer noch drin ist. drin ist. Und dann wäre es so gut, dass wir dann zu diesem Punkt kommen, wenn Gott uns solche Dinge zeigt, dass wir sie ihm hingeben und sagen, Herr, ich brauche hier diese Erneuerung meines Herzens, was David eben geschrieben hat. Ich brauche es, dass du mein Herz in Ordnung bringst, damit du dann in meinem Leben Dinge bewirken kannst. Denn je mehr Gott dein Herz, mein Herz beeinflussen darf, desto mehr werden wir auf der anderen Seite eines erleben. Wir werden erleben, dass die Motivation, Dinge umzusetzen, die Jesus möchte, plötzlich viel stärker werden wird. Oft ist es ja so, dass wir Dinge für Gott tun, weil wir uns denken, ich muss das jetzt machen. Oder, ja, vielleicht, ich hoffe mal, das denkt keiner von euch, aber manchmal denken ja Christen, wenn ich das jetzt nicht mache, bestraft mich Gott vielleicht. So eigentlich dieser Rückfall in die jüdische Gesetzlichkeit, ich muss es tun. So, Gott drückt mich da in die Richtung hin. Natürlich, ganz klar, die Bibel ist voller Dinge, Jesus sagt ganz viele Dinge, die wichtig sind und die wir tun sollen. Aber die Frage ist immer die Frage der Motivation. Und tue ich sie, weil ich einfach sage, das muss man als Christ halt, als Christ muss man in der Früh in den Gottesdienst gehen. Ganz ehrlich, am liebsten wäre ich zu Hause im Bett und ich würde mich da relaxen, aber das muss man doch als Christ machen. Als Christ muss man halt in der Bibel lesen und dann ist man nach einer halben Stunde, macht man seinen Haken dann, endlich fertig, endlich kann ich die Bibel beiseite legen. Ist das in unserer Motivation, in unserem Herzen drinnen, dann ist es ein Problem. Weil Jesus eines sehr deutlich macht. Er macht sehr deutlich, dass er sagt, ich möchte nicht so eine Motivation. Ich möchte, dass du es von Herzen willst. Und das erreicht er dadurch, dass er unser Herz neu gestalten und verändern kann. Dass durch diese Veränderung zum Beispiel das Bibellesen nicht ein Punkt wird, wo ich sage, das muss ich als Christ machen, sondern ich freue mich darauf, mit der Bibel Zeit zu verbringen. Weil es mir so wichtig ist, dass das, was Gott mir schwarz auf weiß gegeben hat, dass ich das mehr und mehr entdecken darf. Ich freue mich, dass ich beten darf. Nicht, weil ich beten muss, weil mir das als Christ so macht, sondern weil es einfach wunderbar ist, mit diesem großartigen, herrlichen Gott sprechen zu dürfen. Ich freue mich darauf, anderen Menschen das Evangelium zu geben. Nicht, weil Christen missionieren und evangelisieren müssen, sondern weil es so eine großartige Botschaft ist und weil Jesus so faszinierend und wunderbar ist. Und weil es so wertvoll ist, mit ihm leben zu dürfen. Und das will er dadurch erreichen, dass er sagt, Gott möchte dein Herz verändern. Dass diese Sehnsucht in unserem Leben immer größer wird, das tun zu wollen, von tiefstem Herzen, wie wir sagen, tun zu wollen, was er möchte. Ein von Gott verändertes Herz ist vor allem das, was uns motiviert, so leben zu wollen, dass Gott sich über unser Leben freut. Dass es nicht mehr die Frage ist, wie weit darf ich gehen, darf ich das noch als Christ? Sondern dass meine tiefe Motivation die ist, dass ich sage, mache ich Gott damit eine Freude? Oder könnte es sein, dass er vielleicht traurig ist, wenn ich das mache? Ich brauche keine Gebote als Christ. Er hat seinen Heiligen Geist in unser Herz ausgegossen, sagt uns die Bibel. Und es ist so wertvoll, dass wir lernen und entdecken und leben, dass er sich mehr und mehr in uns entfalten darf. Und es ist eben die eine Sache, um die es mir heute geht, dass Gott in deinem, in meinem Herzen Veränderung bewirken will. Und der zweite Gedanke ist der vom Anfang her, dass es auch notwendig ist, dass wir das Herz des anderen, des Menschen, der uns gegenüber ist, ganz egal, ob hier in der Gemeinde oder draußen in der Arbeit oder Menschen, die wir sonst begegnen, dass wir lernen, auf das Herz des Menschen zu sehen. Wir blicken zu sehr und zu oft auf die Äußerlichkeiten, dass wir ja, Mensch, was ist denn das für ein Stinkstiefel? Und wie kommt der mir denn da jetzt? Und das kann doch gar nicht sein. Und dann haben wir schnell ein Bild von einem Menschen und behandeln ihn oft auch nach diesem Bild. Aber Gott macht uns sehr deutlich, das sehen wir zum Beispiel im Buch Samuel, wo David berufen wird und dann sind alle entsetzt. Hey, das ist ein Hirte, der kann doch nicht König sein. Gott, was tust du denn? Und Gott sagt, ich sehe das Herz des Menschen und ich sehe, was da drinnen ist. Und ich sehe das Potenzial, was durch meinen Einfluss aus diesem Mensch werden kann. Aber es ist erstmal wichtig, dass man den Fokus auf das Herz legt. Und das ist mir für uns auch ganz wichtig, dass wir lernen, mit Gottes Augen zu sehen und lernen auch, dass wir den Menschen auch, ja, mit den Menschen auch so umzugehen. Nicht nur die äußere Fassade wahrzunehmen und auf die äußere Fassade zu reagieren, sondern dass es uns wichtig ist, ja, so wie beispielsweise Jesus mit Nikodemus, mit Nathanael, mit der Samariterin, mit Zachäus und so weiter mit den Menschen umgegangen ist, das Herz des Menschen zu sehen und es erreichen zu wollen. Und es ist interessant, dass Jesus eigentlich eine große Überschrift über das Kennzeichen von Christen gegeben hat. Er hat, ja, woran sollte man die Christen erkennen? Das ist ja vielleicht die Frage, das ist ja, du hast es so ein bisschen angedeutet in diesem ökumenischen Treffen. Man kann sich an allen möglichen theologischen Facetten und Sichtweisen festmachen. Das Kennzeichen einer, ihr seid da, glaube ich, ja Baptisten, ich bin ein Brüdergemeindler. Was ist das Kennzeichen unserer Konfession? Und Jesus sagt, Moment mal, die Welt soll an einem ganz bestimmten Faktor erkennen, dass ihr Christen seid. Nämlich, ich glaube, ich habe es im nächsten Bild, daran, Johannes 13,35, daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Liebe ist das Kennzeichen eines Christen, sagt Jesus. Der liebevolle Umgang mit nicht nur den Menschen, die mir liegen. Nicht nur Geschwister, ja, Brüder, ja, Schwestern, ja, aber nicht nur. Wie ist Jesus mit den Sündern umgegangen? Mit den Zöllnern. Er hat auch ihnen Liebe gezeigt. Und das ist so wichtig, dass wir anfangen, Liebe zu leben, weil Liebe die Brücke zum Herzen eines Menschen ist. Überlegt mal, jemand möchte in dein Leben hineinsprechen. Er möchte dir sagen, pass mal auf, es wäre gut, wenn du das oder das änderst. Was wäre wichtig? Was sollte die Person mitbringen, dass sie von dir die Autorität bekommt, dass sie in dein Leben reinspricht? Ist es wichtig, dass die Person möglichst viel Bibelwissen hat, rhetorisch möglichst toll ist, möglichst viel Erfahrung hat? Oder ist es nicht viel wichtiger, dass du spürst, ich bin der Person wichtig, sie hat mich wirklich lieb? Ist es nicht so, dass wir ganz automatisch dem, von dem wir uns geliebt fühlen, am meisten Einflussmöglichkeit in unser Leben geben? Und ist es nicht das, was Jesus eigentlich den Menschen vermittelt hat? Ein Zachäus hat gespürt, dieser Jesus liebt mich. Und das hat in seinem Leben etwas ausgelöst. Und dann musste ihm Jesus gar nicht allzu viel sagen. Diese Liebe hat ausgelöst, dass er erkannt hat, in meinem Leben ist etwas nicht in Ordnung. Das haben ihm vorher wahrscheinlich hunderte von Leuten gesagt, du bist ein, und wie kannst du nur, du bist ein Betrüger und was auch immer. Aber diese Liebe Jesu hat ihn hat in seinem Herzen ausgelöst, dass er gesagt hat, Jesus, ich möchte das jetzt in Ordnung bringen. Ich habe erlebt, wie wichtig es ist und ich möchte es in Ordnung bringen. Gott möchte das Herz des Menschen erreichen. Es liegt nicht an mir, es liegt nicht an dir, dass wir es schaffen können, dieses Herz zu erreichen. Aber es liegt an uns, dass wir diese Brücke der Liebe bauen können. Dass wir den Menschen einfach zeigen können, wie sehr Gott sie liebt. Das liegt nicht daran, dass wir das Evangelium runterreduzieren müssen auf diesen einen Satz, Gott hat dich lieb, und alles andere, was irgendwo lieblos sein kann, wischen wir vom Tisch weg. Nein, ich glaube, es ist unheimlich wichtig und gehört unbedingt zur Liebe dazu, dass wir auch deutlich machen, dass es Konsequenzen hat, wenn wir Jesus nicht nachfolgen. Nur der, der versteht, was für furchtbare Konsequenzen es hat, dass Jesus nicht sein Herr ist, kann ihn auch richtig erkennen und kann sein Leben auch wirklich öffnen für ihn. Jesus ist nicht das Sahnehäubchen, das dein Leben angenehmer, besser, schöner, netter macht. Er ist der, der dich rettet und erlöst, der dich losgekauft hat von der Sünde. Ich wünsche mir, dass wir, das ist vielleicht das Nächste, Entschuldigung, das habe ich gerade unterschlagen, nochmal eins weiter. Genau. Ich wünsche mir, dass wir hier sensibel werden für das, was Gott durch dich anderen Menschen gegenüber machen will. Dass wir lernen, dass wir nicht einfach automatisch irgendwie reagieren und sagen, okay, mir sagt die Person jetzt zum Beispiel, ja, wie kann Gott das ganze Leid zulassen? Und da, glaube ich, hat jeder von uns ja irgendwie so einen Standardweg, über den er Antworten geben will. Aber vielleicht wäre es gut, dass wir uns zurücknehmen und dass wir einfach sagen, Jesus, was soll ich sagen? Wie kannst du durch mich als Werkzeug das Herz des Menschen erreichen? Was wäre aus deiner Sicht jetzt wichtig? Ich habe ein Beispiel erlebt, dass ein Mann bei einer Straßenevangelisation, sie haben so Straßenevangelisation gemacht, haben Lobpreislieder gesungen und dann kommt ein Mann mit Gitarre her, also so ein Gitarrenkoffer, und sagt, wisst ihr was, das ist das Schlimmste, was ich je erlebt habe. Also so, wie ihr die Gitarre vergewaltigt habt, sowas habe ich noch nicht erlebt. Und hat dann an dieser Straße geschimpft und gesagt, Mensch, also ihr seid die Allerletzten und wie könnt ihr euch da hinstellen? Das ist ja lächerlich, was ihr macht. Und ja, dann ist er aggressiver geworden und aggressiver war dann auch so ein Typ in Lederjacke und dann hat der Leiter erzählt und plötzlich hatte er den Gedanken, er soll den Mann fragen, warum er seinem Vater nicht vergeben hat. Und er sagt irgendwie, ich habe mir gedacht, das provoziert ihn nur, das eskaliert die Sache nur. Und ihm wurde das immer klarer. Und dann hat er diesen Satz zu dem Mann gesagt. Und der Mann hält inne, schaut ihn an und bricht in Tränen aus. Und erklärt, dass sein Vater kurz vorher gestorben ist. Und er Streit mit seinem Vater hatte und er konnte ihm nicht mehr vergeben. Und diese Last hat ihn nicht mehr in Ruhe gelassen. Und dann hat der Christ ihm zeigen können, wie er in die Vergebung Gottes hineinkommen kann, wie Gott sein Leben hier in Ordnung bringt. Er hat dann Jesus an diesem Nachmittag sein Leben übergeben. Aber warum? Wegen diesem einen Satz? Weil dieser Christ, der da die Evangelisation oder auf der Straße stand, einfach bereit war, auf Gott zu hören und Gott das gebraucht hat, um das Herz des Menschen zu erreichen. Und ich wünsche mir für jeden von uns, dass wir in diesem Jahr solche Situationen erleben können. Dass wir lernen, auf die Stimme von Gottes Geist zu achten und das Herz von Menschen bewegen zu können. Stellt euch vor, was es bewirken würde, wenn es jedem von euch zweimal in diesem Jahr gelingen würde, so das Herz eines Menschen zu bewegen und zu erreichen. Da müssen wir nicht nur an Außenstehende und Nichtchristen denken. Denkt mal dran, wie gut es wäre und wie oft auch du vielleicht so eine Ermutigung von Gott her brauchen kannst. Lasst uns gebrauchen, dass wir einfach die Bedeutung des Herzens in der Bibel wahrnehmen und auch die Bedeutung, dass Gott auf der einen Seite unser Herz verändern kann und uns auf der anderen Seite gebrauchen kann, dass wir auch durch die Liebe, die Jesus in unser Leben ausgegossen hat, eine Brücke zum Herzen von Menschen werden können und Gott dadurch Menschen im Herzen bewegen und erreichen kann. Amen.
Amen.